SWR 2 Forum.
Konservative auf dem Basistrip. Wer soll die CDU führen? Mein Name ist Klaus Heinrich. Seit gestern, 18 Uhr, ist klar, es gibt exakt 3 Bewerbungen für das Amt des Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun wollen den gescheiterten Amtsinhaber Armin Laschet beerben. Die einzige weibliche Kandidatin, Sabine Buder, wurde nicht von ihrem Kreisverband nominiert. Also wieder 3 Männer, wie beim letzten Mal. Doch diesmal soll die Parteibasis befragt werden, wer die CDU nach der schweren Bundestagswahlniederlage zusammenhalten und wieder aufrichten soll. Wer ist der Favorit der Mitglieder? Welcher Kandidat kommt auch bei den Wählern gut an? Wie geht es weiter mit Deutschlands Konservativen in Ampeldeutschland? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit der Hamburger Publizistin Dr. Liane Bettnerz, mit dem Mainzer Historiker Professor Dr. Andreas Röder, zurzeit an der Johns Hopkins University in Washington und deshalb auch aus unserem ARD-Studio von dort zugeschaltet, und mit der Berliner Publizistin Dr. Ursula Weidenfeld. Frau Weidenfeld, fangen wir doch mal mit Ihnen an. Wer ist Ihr Favorit in dieser Dreierrunde? Merz, Röttgen, Braun, wer macht das Rennen?
Naja, es sieht sehr viel danach aus, als würde Friedrich Merz das Rennen machen. Er hat ja eben immer sich darauf berufen, dass er an der Basis einen viel größeren Rückhalt habe als bei den Delegierten. Und wenn es eben jetzt diese Basisbefragung gibt, dann sieht vieles danach aus, dass Friedrich Merz sich da durchsetzt und dass der Parteitag das dann auch nachvollziehen wird.
Frau Bettnerz?
Diese Einschätzung und aktuelle Zahlen belegen das auch. Es gibt jetzt eine aktuelle Umfrage von CIVAL für den Spiegel. Danach sind 56% der Sympathisanten, also nicht der Mitglieder, aber der Sympathisanten, sehen ja Merz positiv und 45% für Röttgen, Braun nur 31%. Und die Mitgliederstruktur ist aber in der Tendenz noch mal konservativer als die Anhängerstruktur. Das Durchschnittsalter sind 60, 3/4 der Mitglieder sind Männer, sodass ich damit rechne, dass dieses Ergebnis also innerhalb der Mitglieder noch mal höher wäre zugunsten von Merz. Und er hat natürlich auch, vielleicht über inhaltliche Kritik meinerseits können wir ja noch sprechen, aber er hat es zumindest auch jetzt in der Inszenierung, ohne dass ich den Begriff jetzt abwertend meine, auch besser gemacht als die beiden anderen. Also Helge Braun hat einfach einen Brief verfasst, den man auf der Webseite nachlesen kann. Bei Röttgen war es dann schon etwas visibler. Er ging in die Bundespressekonferenz mit seiner Wunschgeneralsekretärin. Aber Friedrich Merz hat also nun wirklich die große Bühne gesucht, ist direkt zusammen auch mit seinen beiden Wunschgeneralsekretären angetreten. Das Ganze wurde dann live übertragen. Das hatte also noch mal mehr Pep als die Vorstellung von Röttgen. Und insofern, ja, würde ich sagen, stehen die Signale für ihn im Moment relativ gut.
Die CDU im Vormärz, wenn man so will. Oder wagen Sie eine Gegenrede, Herr Röder?
Ich würde keine Gegenrede wagen. Das, was Ursula Weidenfeld und Liane Bettnerz gesagt haben, ist in der Sache ja ganz richtig. Allerdings würde ich sagen, das ist kein Selbstläufer, denn es wird sehr davon abhängen, wie der erste Wahlgang ausgeht. Heißt das, was wir jetzt gerade gehört haben, dass Friedrich Merz im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit gewinnen wird? Wenn dem so ist, dann ist die Sache klar. Wenn aber nicht, dann ist ja die Frage, wie sich diejenigen, die für den unterlegenen Kandidaten gestimmt haben, in einem zweiten Wahlgang verhalten. Und dann kommt die Union möglicherweise in diese alte Situation für einen zweiten Wahlgang, Merz gegen Kramp-Karrenbauer, Merz gegen Laschet, zurück. Und gesetzt den Fall der vielleicht nicht ganz nach Lage der Umfragen nicht ganz unwahrscheinlichen Prognose, dass Merz und Röttgen in einen zweiten Wahlgang gehen würden, dann wäre die Frage, wie sich diejenigen, die für Helge Braun stimmen, verhalten. Und das Ganze ist noch nicht ausgemacht.
Das wollen wir alles untersuchen in dieser Sendung. Die CDU-Basis entscheidet ja erstmals über ihren neuen Chef selbst. Sie wird nach der jetzt beginnenden Vorstellungsphase befragt werden. Gibt es am 17. Dezember keinen eindeutigen Sieger, soll es eine Stichwahl geben. Formell muss der Sieger noch vom Bundesparteitag dann bestätigt werden. Basisdemokratie ist ja nicht gerade CDU-like, Frau Weidenfeld. Ist das nun ein Aufbruch in die demokratische Moderne oder doch eher ein Ausdruck von Ratlosigkeit?
Es ist ein Ausdruck des Bemühens, die Mitglieder und die Wähler und die Sympathisanten stärker einzubinden. Aber es ist eben nur ein Ausdruck davon. Wir wissen alle, dass Basisbefragungen in der Regel nicht stärker und breiter demokratisch legitimiert sind als Delegiertenbefragungen. Das hat sich ja auch bei dem SPD-Verfahren gezeigt, wo die Jungsozialisten praktisch dann am Ende die Wahl entschieden haben. Also insofern geht es da, glaube ich, gar nicht so sehr darum, ob man wirklich eine bessere Entscheidung findet oder ob man die Mitglieder besser einbindet durch ein solches Verfahren, sondern es geht im Kern darum, zu signalisieren, jetzt geht es eben mal nicht nur um die Funktionärs-CDU und nicht nur um die Funktionärspartei. Und Andreas Rötter, Sie haben ja gesagt, wir wissen noch nicht, wie die Wahlgänge ausfallen und wie die Entscheidungen ausfallen. Ich glaube, dass in der CDU inzwischen doch jedem sehr, sehr klar geworden ist, dass diese Mittelwegentscheidungen, die man bei den letzten beiden Wahlen gesucht und gefunden hat, dass die nicht hilfreich sind. Und mein Eindruck ist, dass der Leidensdruck in der Union, weil sie jetzt eben auch sieht, dass sie vermutlich in den nächsten 4 Jahren nicht regieren wird, der Leidensdruck doch so hoch ist, dass es eine sehr große Sehnsucht nach einer eindeutigen Entscheidung gibt.
Ist das so, Herr Rötter?
Na, das wird sich zeigen. Die Sehnsucht nach der Eindeutigkeit, der Leidensdruck, das ist das eine, was da ist. Aber die Spaltung der Partei, das ist das andere, was nach wie vor da ist. Und das ist ja das Ergebnis der beiden Vorsitzendenwahlen von 2018 und 2021 gewesen. Jedes Mal hat Friedrich Merz, der ja auch steht für den Kritiker von Angela Merkel und den Teil der Partei, die mit dem Merkel-Kurs der letzten Jahre im Grunde nicht wirklich einverstanden war. Jedes Mal hat Merz sehr knapp verloren gegen Laschet und Kramp-Karrenbauer, die als Vertraute, als Parteigänger von Angela Merkel zumindest angesehen worden sind. Und beides hat im Grunde eine Spaltung innerhalb der Partei angezeigt. Insofern konfligiert die Spaltung der Partei mit dem Leidensdruck. Und dann kommt aber zugleich hinzu, dass diese Umfrage, die jetzt gemacht wird, ja vor allen Dingen darauf zielt, diese Spaltungen, die Verletzungen innerhalb der Partei wieder zu heilen. Denn Ursula Weidenfeld hat schon völlig recht. Es gibt da keinen Königsweg und die Befragung der Mitglieder haben, Sie haben das vorhin schon angesprochen, ja auch ihre ganz eigenen Probleme. Aber was die CDU getan hat, ist, sie hat 3-mal Entscheidungen getroffen auf der Funktionärsebene, mutmaßlich gegen die Mehrheit der Mitglieder. Das ist in der Häufung 3-mal, damit meine ich die beiden Vorsitzendenwahlen und die Bestimmung des Kanzlerkandidaten, das ist in der Häufung schon viel. Aber wenn sie dann noch keinen Erfolg haben, dann haben sie erst recht ein Problem und genau das ist das Problem, vor dem die Union jetzt steht. Diese Mitgliederbefragung ist kein Allheilmittel, aber die Union braucht es, um diese Risse in der Partei wieder zu heilen.
Gleich diskutieren wir, wer denn nun am meisten geeignet ist oder bei wem es die meisten Fragezeichen gibt, genau das zu schaffen, nämlich die Partei zu einen und sie gleichzeitig wieder zu profilieren. Ich möchte aber ganz gerne mit Ihnen, Frau Bentnatz, zunächst einmal klären, warum gewisse Kandidaten doch nicht zum Zuge gekommen sind. Wir haben über die Frauen eben gesprochen, aber auch über die Ostdeutschen. Keine Kandidaturen von dort. Herr Kretschmer ist ja aufgefordert worden, wollte das nicht machen. Ist die CDU, muss man das einfach feststellen, trotz fast 2 Jahrzehnte Angela Merkel ein westlich-katholischer Wahlverein geblieben?
Ach so, sehr würde ich das nicht mehr verengen. Ich glaube, es gibt immer ganz unterschiedliche Dynamiken, warum jetzt, wie in diesem Fall dann doch NRW mit Männern, die noch dazu katholisch sind, sehr dominant ist, war oder vielleicht auch noch ist. Das hängt auch so ein bisschen immer davon ab, wer es gerade schafft, sich politisch zu profilieren. Und da waren jetzt in der letzten Zeit zugegebenermaßen wenig Frauen präsent. Mhm. Das kann sich aber auch genauso wieder ändern. Ich glaube, dass bei den Ostverbänden die Besonderheit im Moment hinzukommt, dass die eigentlich ganz gut mit sich selber beschäftigt sind und versuchen müssen, dass dort jetzt gerade auch nach der Bundestagswahl, wo die AfD gerade auch in Sachsen vor der CDU lag, hat im Grunde Kretschmer genug damit zu tun, das wieder so zurückzudrehen, dass die CDU vorlag, wie noch bei der Landtagswahl vor 2 Jahren. Er möchte jetzt immerhin ins Präsidium, aber das ist für mich eigentlich so das Hauptargument, warum es ihn nicht nach ganz vorne zieht. Im Haseloff, würde ich mal vermuten, spielt das Alter auch eine Rolle. Gut, Merz ist nun auch nicht der Jüngste. Aber ich würde es nicht so sehr an diesem Katholizismus und der Männlichkeit jetzt als per se Problem festmachen.
Letzte Frage, bevor wir auf Friedrich Merz und auf Norbert Röttgen und auf Helge Braun schauen. Warum, Frau Weidenfeld, hat Jens Spahn nicht kandidiert?
Jens Spahn hat, glaube ich, übertaktiert und hat es auch irgendwann erkannt. Also Jens Spahn ist in der ersten Phase der Pandemie ein sehr populärer und auch sehr sichtbarer Politiker gewesen. Und er ist dann in der zweiten und dritten Phase der Pandemie, wie auch im Wahlkampf, wie auch im Kampf oder in der Diskussion um den CDU-Parteivorsitz in die Söder-Falle getappt. Er hat einfach zu viel taktiert, er hat auch immer damit gespielt, dass er ja noch Zeit hat, weil er jung ist. Und er hat, glaube ich, zum Schluss jetzt schon gesehen und auch erkannt, dass er zumindest in dieser Runde in der CDU keine Chance hat.
Dann schauen wir mal auf die Kandidaten. Fangen wir an mit Friedrich Merz, dem angeblichen Basisliebling. Er hat sich ja bei seiner Vorstellung im Neuköllner Hotel Estrell als Teamplayer präsentiert. Er nominierte nicht nur zwei Generalsekretärskandidaten, den Berliner Sozialpolitiker Chaya und die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Christina Stump als Stellvertreterin. Er hat auch gleich ein ausgewogenes Personaltableau mitgebracht für den künftigen Bundesvorstand. Michael Kretschmer ist dabei, der Sachse, und zwei Frauen, Karin Prien und Silvia Breher. Jens Spahn wünscht er sich im Fraktionsvorstand. Nur die genannten Personen wurden überhaupt nicht gefragt. Er hat sie einfach sozusagen in sein Team Merz hinein definiert. Kann das gut gehen, Herr Röder?
Ich bin mir nicht sicher, inwiefern er sie gefragt hat oder nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass irgendjemand das jetzt explizit dementiert hätte. In diesen Situationen wird ja auf allen Seiten wahnsinnig viel gesprochen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Friedrich Merz jetzt Namen genannt hätte, die dann hinterher Gefahr gelaufen wären, sofort dementiert zu werden. Insofern hat Friedrich Merz diese Personen nicht offiziell nominiert, aber ich gehe davon aus, dass er die nicht ohne Einvernehmen genannt hat.
Merz gilt so ein bisschen als Ego-Shooter. Nicht teamfähig soll er sein, vormodern. Seine manchmal etwas flapsigen Äußerungen zu Frauen und Homosexuellen legen das nahe. Er gilt bei sozialen Themen als desinteressiert. Er hat schon zweimal verloren, die Vorstandswahlen, und vielleicht auch wegen dieser Zuschreibung. Jetzt versucht er ganz offensichtlich, sein Image zumindest kurzfristig zu verändern. Frau Bettnarz, kann das gut gehen? Kann das klappen?
Ja, das wird sich zeigen. Ich würde da doch einige Fragezeichen anbringen. Und es ist auch interessant, sich mal dieses Team näher anzuschauen. Also zumindest was jetzt die Personalie zum Beispiel Frau Breher angeht, das ist jetzt trotz, obwohl sie ja nun auch schon im Vorstand der Partei ist, ist aber jetzt inhaltlich nicht unbedingt ein Schwergewicht der Partei. Karin Prien ist auch etwas angeschlagen insofern, als sie jetzt gerade erst bei den Vorstandswahlen in ihrem eigenen Landesverband in Schleswig-Holstein hat sie 56% bekommen. Das ist also jetzt auch kein Traumergebnis. Und Mario Chaya als Wunsch Generalsekretär, der den sozialpolitischen Flügel abbilden soll, ist bisher bundespolitisch unbekannt. Er hat immerhin sein, oder auch, er muss schon sagen, wirklich überraschend, das Direktmandat in seinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf gewonnen gegen Petra Pau. Die Linkspartei hatte dieses Direktmandat zuvor 30 Jahre inne. Das ist also schon mal beachtlich. Seine Bilanz als Gesundheitssenator 5 Jahre in Berlin ist eher durchwachsen. Aber die im Moment eigentlich wirklich prominenteste Stimme des Sozialflügels, das ist der Europaabgeordnete Dennis Radke aus Wattenscheid, ist nicht nominiert worden. Ich frage mich, ob Merz jetzt vielleicht auch sich mit Leuten umgibt, die jetzt bisher nicht unbedingt aus der ersten Reihe stammen, sodass er dann doch sehr stark wiederum Primus inter pares ist. Sicherlich Kretschmer hat ein großes Gewicht, was gerade den Osten angeht. Und Linnemann einzubinden ist natürlich klug, weil im Grunde so die Sympathien des Wirtschaftsflügels in der letzten Zeit so ein bisschen auch von Friedrich Merz weggewandert sind hin zu Carsten Linnemann. Ihn jetzt einzubinden heißt natürlich auch, dass er damit langfristig kein Konkurrent zu Friedrich Merz wird. Aber ob das jetzt wirklich das starkkräftige Winner-Team sein kann, das würde ich doch ein bisschen skeptisch sehen.
Ich glaube, man darf Friedrich Merz nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, etwas, womit er lange nicht zu tun hatte und dann sehr viel zu tun hatte. Die Lernfähigkeit von Friedrich Merz ist, glaube ich, höher als man denkt. Also diese Haltung, die er jetzt zweimal an den Tag gelegt hat, ich verliere und dann drehe ich mich um und gehe und sage, jetzt habt ihr eben auch gehabt. Das ist, glaube ich, etwas, was er nicht mehr so tun würde. Und ich glaube auch, dass er sehr hart daran arbeitet, eine moderne Form und eine angemessene Form des Ausdrucks zu finden gegenüber Frauen und gegenüber anderen Parteigruppierungen, mit denen er vielleicht tendenziell eher fremdelt. Ich teile Ihre Ansicht, Frau Bettnarz, dass das Team, was er jetzt finden will oder gefunden hat, möglicherweise nicht das ist, was man sich als auf den ersten Blick überzeugend vorstellt. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch sehen, dass die CDU nach 16 Jahren Regierungszeit auch verbraucht ist. Es gibt nicht viele Gesichter, die auf der einen Seite so bekannt sind, dass man sagt, Mensch, guck mal, da ist noch einer, der oder eine, die ist ja ganz toll und komisch, dass wir die bisher nicht gesehen haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch viele, von denen man sagt, die will man eigentlich jetzt in der neuen CDU nicht mehr haben, weil die zu viel von der alten CDU mitbringen. Insofern, glaube ich, ist es eben gerade die große Chance einer Oppositionspartei, und das wird die CDU ja mutmaßlich werden, zu zeigen und Leute nach vorne zu bringen, die dann eben auch Zeit haben, sich zu profilieren.
Das Problem ist ja auch, dass Sie, das gilt für alle Kandidaten, ja vor einem Dilemma stehen. Wenn Sie profilierte Leute vorstellen, sagt man, die sind aber nicht neu. Wenn man neue Leute vorstellt, sagt man, die sind aber nicht profiliert. Und insofern ist das für alle ein Problem, da eine Mannschaft zu finden, die dann allen Kriterien genügen soll. Ich würde übrigens zu Friedrich Merz und der Lernfähigkeit, von der Ursula Weidenfeld gerade sprach, noch einen Gedanken hinzufügen. Mir ist aufgefallen, bei der Pressekonferenz, als er sich vorgestellt hat, ist er ja gefragt worden, genau nach dem, was Sie vorhin, Herr Heinrich, sagten, naja, der gilt doch als Ego-Shooter und er wendet sich ab, wenn er nicht gewählt wird, dann ist er beleidigt. Er hat bei dieser Pressekonferenz sehr offen gesagt, dass sein Verhalten nach der letzten Vorsitzendenwahl im Januar ein schwerer Fehler war, den er bis heute bereut. Ich fand das erstaunlich, dass sich Friedrich Merz so hinstellt und einen Fehler so offen kommuniziert.
Das ist erstaunlich hat man für von Friedrich Merz. Merz
genau. So, ja, das hat man von Friedrich Merz so ja eigentlich nicht erwartet. Und ich meine, der Merz hat ja auch das Problem, dass lauter Etiketten, Sie haben die vorhin genannt, Herr Heinrich, ihm lauter Etiketten angeklebt werden. Und mein Eindruck ist auch, dass Merz sehr hart daran arbeitet, dem entgegenzuwirken, diesen Etiketten, die er so mit sich trägt. Und mein Eindruck ist, dass Friedrich Merz sehr, sehr genau weiß, dass er mit einem völlig neuen Rollenmodell jetzt antreten muss. Er hat ja nicht mehr die Perspektive, nach einer Wahl zum Vorsitzenden Bundeskanzler zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Vorsitzender und Kanzlerkandidat und dann in 4 Jahren Kanzler würde, die ist ja nicht wahnsinnig hoch. Sondern Merz wird wissen, dass er jetzt im Grunde eine ganz neue Rolle wird spielen müssen, wenn er gewählt würde, nämlich die CDU in eine Neuaufstellung, in einen Neuanfang in den 20er Jahren zu führen.
Merz hat ja gesagt bei dieser Veranstaltung, es werde keinen Rechtsrutsch geben, keine Achsenverschiebung. Ist das glaubwürdig?
Ich muss ehrlich sagen, ich finde sowieso dieses Reden über den Rechtsruck sowieso eigentlich immer massiv unterkomplex. Was soll das denn heißen? Das ist ohnehin so eine Rede, wissen Sie, die Union redet immer davon, dass sie die 3 Wurzeln hat, die soziale, die liberale und die konservative. Die Gründungsidee der Union aber ist, dass sich diese 3 Wurzeln zu etwas Neuem, zur Christdemokratie verbinden. Demgegenüber können wir aber in letzter Zeit beobachten, dass diese 3 Wurzeln eher wie Säulen nebeneinander und gegeneinander gestellt werden und an der einen Säule der Konservativen irgendwie noch das Etikett gestrig oder sogar rechts oder rechtsextrem aufgeklebt wird. Ich glaube, dass das sowieso diese Art von Rhetorik, konservativ, rechts, Rechtsruck, ich glaube, dass das eine sehr pauschale Polemik ist, dann soll man doch mal sagen, wo Friedrich Merz wirklich den Rechtsruck machen würde. Wenn Friedrich Merz jemand ist, der marktwirtschaftliche Elemente stärker betont, um ein Beispiel zu nennen, dann muss man mir erstmal erklären, inwiefern das ein Rechtsruck ist. Also ich finde, man muss diese Etiketten klarer und spezifischer benennen.
Wobei ich, wenn ich ergänzen darf, es gab natürlich schon jetzt gerade im laufenden Jahr ein bisschen die Sorge, dass es zumindest eine ja gewisse Ausfransung geben könnte in der Union, gegen die nicht konsequent genug vorgegangen wird. Also konkret Herr Maaßen. Armin Laschet hat Herrn Maaßen im Grunde frei flottieren lassen und Herr Maaßen hat nun einmal Grenzüberschreitungen vom Konservativen weg gen rechte Gedankenwelten vorgenommen. Vor diesem Hintergrund ist das vielleicht auch zu sehen. Ich gebe Ihnen aber andererseits auch recht, Herr Röder, es gibt natürlich gerade auch aus linken Kreisen die Tendenz, alles, was irgendwie zu marktwirtschaftlich ist, entweder als neoliberal oder dann gleich möglicherweise auch als recht zu etikettieren, alles, was sich gegen woke Identitätspolitik richtet, auch als recht zu etikettieren, das gibt es schon. Also die Gefahr, dass jetzt die Union unter Merz nach rechts rückt, die sehe ich auch nicht. Ich sehe eher, dass sie die Zukunftsthemen nicht konsequent genug angehen.
Ich bin mir da ehrlich gesagt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, nicht so ganz sicher, weil letztlich geht es ja gar nicht darum, was ein neuer Vorsitzendenkandidat oder ein neuer Vorsitzender dann am Ende will, sondern welche politischen Gelegenheiten sich für ihn ergeben. Und wenn wir die Fragen, die wir jetzt im Moment diskutieren und die auf uns zukommen, mal ganz genau angucken, dann ist die Versuchung schon verdammt groß, glaube ich, bei der Frage einer künftigen Migrationspolitik einen nationalkonservativen Kurs zu fahren. Ich will das gar nicht bewerten, aber die Versuchung ist auf jeden Fall für alle CDU-Politiker dann da. Und die CDU wird sich in der Opposition positionieren müssen ob sie dieser Versuchung anheimfällt oder nicht. Dasselbe gilt für das Klima. Wenn wir in der nächsten Legislatur sehen, wie die CO2-Preise hochgehen, wie möglicherweise die Energiepreise oben bleiben, wie die Inflation anzieht, die Versuchung für einen Unionspolitiker dann zu sagen, wir gucken einfach uns mal bei den Gelbwesten in Frankreich ein kleines bisschen ab, wie man mit solchen Themen auch umgehen kann, die ist verdammt hoch. Also ich will das nicht dementieren, was Sie sagen, und will auch nicht widersprechen. Ich glaube eben nur, dass man auf jeden Fall einpreisen muss, die Oppositionsrolle, die politischen Tagesfragen, die dann auf dem Tisch liegen, und die Frage, ob man dann seinen Reflexen, die einen vielleicht in den Landtagswahlen des nächsten Jahres nach oben bringen und eben auch als Opposition sichtbar machen, ob man denen nachgibt oder nicht. Und das wird eine große Rolle spielen, nicht nur bei einem Vorsitzenden Friedrich Merz, sondern auch und vielleicht vor allem bei einem Vorsitzenden, wenn er denn Röttgen oder Braun hieße.
Friedrich Merz regt die Fantasien an, das haben wir gerade gemerkt. Wie ist das denn jetzt mit den beiden Konkurrenten? Sie haben sie gerade noch mal genannt, Frau Weidenfeld. Wie ist das beispielsweise mit Kanzleramtsminister Helge Braun, dem Überraschungskandidaten? Kann der Hausmeier von Angela Merkel, um es mal despektierlich zu nennen, der weiße Ritter sein, der eine feindliche Übernahme der Mitte-CDU durch Merz verhindern soll?
Naja, ich glaube, auf jeden Fall wird er ein Kandidat sein. Also wenn die Migrationsfrage uns erhalten bleibt, dann gibt es eben einfach und gab es ja auch 2015 in der CDU und weit über die CDU hinaus. Und das muss man ja auch sagen, bei den letzten Bundestagswahlen ist die CDU nur noch gewählt worden von den Stammwählern. Wenn die CDU wieder Regierungspartei werden will und wieder stärkste Fraktion werden will im Bundestag, dann muss sie weit über ihre Grenzen hinausgreifen. Und das heißt eben, nachdem Andreas Röder ja gerade gesagt hat, warum das kein Thema eigentlich für die Union ist, einen Rechtskurs zu fahren, dann muss die CDU-Wähler gewinnen bei den Liberalen, bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten, da wo sie verloren hat. Sie hat ja nicht nur an die AfD verloren. Und das heißt, da würde dann eben jemand wie Helge Braun, der für den Kurs der Kanzlerin steht und der eben auch für den Migrationskurs der Kanzlerin steht, der würde dann eben doch wieder Zuspruch bekommen. Ich meine, die Verfahren sind jetzt andere und das geht viel schneller und davon wird Herr Braun profitieren. Aber dass es in der Union und bei denen, die unionsaffin sind, in irgendeiner Form sich vorstellen können, die Union irgendwann mal zu wählen, für den Merkel-Kurs und das ist dann der Braun-Kurs, Zustimmung gibt, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschlagen.
Ich meine, die Migrationspolitik von 2015 hat die Union ähnlich zerrissen wie die Agenda 2010 seinerzeit, die SPD. Das heißt, der reine Merkel-Kurs in der Migrationspolitik ist in der CDU im Grunde nicht mehr durchsetzbar. Auf der anderen Seite wäre das, was Ursula Weidenfeld vorhin so einen national-konservativen Abschottungskurs nennen würde, in der Union auch nicht vermittelbar. Und zu Recht. Das heißt, die Anforderung an welche Parteiführung auch immer wird doch sein, eigene christdemokratisch unterscheidbare Positionen zu diesen Themen zu entwickeln, die sich unterscheiden sowohl von rot-grünen Positionen auf der einen Seite als auch von AfD-Positionen auf der anderen. Die Union wird ihre eigenen Prinzipien für eigene unterscheidbare Positionen stark machen müssen. Ich glaube, das ist die entscheidende Herausforderung. Jetzt ganz unabhängig von den Kandidaten, auf die wir jetzt wieder zurückkommen.
Da stimme ich Herrn Röder ebenfalls zu. Also ich glaube auch sicherlich, es gibt diese abstrakte Versuchung in bestimmten Teilen der Union eines nationalkonservativen Kurses. Aber Herr Merz wird auch gesehen haben, was 2018 bei der Landtagswahl in Bayern passiert ist, als Herr Söder genau diese Taktik gewählt hat. Und das ist für die CSU krachend schiefgegangen. Und das wurde ja gerade auch schon gesagt, die Wählerwanderung zeigt, wohin die Wähler gegangen sind. In Zahlen rund 1,5 von der Union zur SPD, 1 Million zu den Grünen. Die gilt es zurückzugewinnen. Und deswegen glaube ich auch, dass also so ein sehr harter nationaler konservativer Kurs de facto wäre das strategisch töricht. Und deswegen würde Herr Merz das meines Erachtens auch nicht machen.
Ich glaube auch, dass das für Merz überhaupt kein Thema ist. Ich erinnere mich nämlich, dass ich im Februar 2020, als Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt erklärt hatte, mir die Rede von Friedrich Merz am politischen Aschermittwoch in Apolda angesehen habe. Das war kurz nach Hanau und der sprach vor einem Publikum, da in den neuen Ländern das von ihm im Grunde erwartete, dass er diesen, wie haben wir vorhin gesagt, nationalkonservativen, um nicht fast schon zu sagen fremdenfeindlichen Kurs bedienen würde. Und Merz hat einem Publikum, das von ihm da sozusagen Zucker erwartete, einem Publikum ganz deutlich gesagt, Freunde, hier ist die Grenze und da ist absolut Schluss. Da hat er überhaupt keinen Zweifel dran gelassen, wo die Abgrenzung nach rechts liegt, wo die Verurteilung von Gewalt und völlig unverhandelbar ist. Und es war interessant zu sehen, dass dieses Publikum, da ging die Stimmungskurve runter. Man hatte von ihm nationalkonservativere Töne erwartet. Das hat er absolut nicht bedient und aber am Schluss dann doch den massiven Respekt sich eingeholt. Ich glaube, Merz, das ist meine Einschätzung von Merz, dass Merz eine ganz klare Vorstellung hat, wo die legitime Grenze liegt, und an der sehe ich nicht, dass Merz bereit wäre, die zu überschreiten. Ich finde, also meine Einschätzung ist, in diesen Fragen ist Friedrich Merz absolut in der bürgerlichen Mitte.
Konservative auf dem Basistrip. Wer soll die CDU führen? Und darum geht es in diesem SWR2-Forum. Es ging jetzt ganz viel um Friedrich Merz. Ich mache nochmal einen Anlauf in Richtung Helge Braun, Frau Bettnarz. Der ist ja nicht nur Narkosearzt, und da witzeln ja schon, ist es das, was die CDU jetzt gerade braucht, sondern er hat ja seine Nominierung oder Selbstnominierung eigentlich damit begründet, er will die Strömung in der Union. Herr Professor Röder hat eben davon gesprochen, ne? Der Sozialflügel, der Wirtschaftsflügel, der liberale Flügel, Nationalflügel auch, der gehört ja auch mit dazu, wieder vereinen, und redet von einem grundsätzlichen Neuanfang in der CDU. Ist ausgerechnet Helge Braun dafür der gemachte Mann?
Nein, ich denke nicht, und ich rätsel immer noch, was die Motivation für diese Kandidatur ist. Es gibt kluge Leute, die überlegen, ob er das macht, um visibler zu werden, und doch noch hofft, der Nachfolger von Volker Bouffier als Ministerpräsident in Hessen zu werden. Mhm. Ansonsten muss man sagen, ist er wie Röttgen ein Mann der Mitte, und es droht, dass beide sich gegenseitig kannibalisieren. Ein weiterer Grund, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass zwar Röttgen ja ein Kandidat der liberalen Mitte ist, also eher auf Merkel-Kurs als Friedrich Merz. Andererseits ist sein Verhältnis zu Merkel nicht besonders gut, und vielleicht ist da aus diesen Kreisen auch die Überlegung, dass man Braun als Nachfolger Merkels aufbaut. Ich halte das ehrlich gesagt für nicht besonders aussichtsreich. Dazu ist er zu wenig visibel, dazu ist er auch zu uncharismatisch. Und wenn man sich jetzt mal die Vorstellung anschaut, ich habe es hier nämlich auch gerade vor mir liegen, also dieser Brief, den er geschrieben hat und der auf seiner Webseite abrufbar ist, ehrlich gesagt, wimmelt nur so von Schlagwörtern und Floskeln. Da ist die Rede davon, die Partei muss kampagnenfähig werden, die Leistungsfähigkeit verbessert, die Ebene der Kreisvorsitzenden gestärkt werden. Es müsste eine Zukunftsagenda geben, Positionsbestimmung. Also alles doch sehr vage und unkonkret. Während, und das hat mich in gewisser Weise schon beeindruckt, hat Röttgen in der Bundespressekonferenz ein wirklich sehr, sehr elaboriertes ein Programm im Grunde skizziert, das durchaus ins Detail ging. Er sprach über Generationengerechtigkeit, dass es zentral für die Union sei, jetzt im Bereich der Klimapolitik glaubwürdig, wirklich glaubwürdig zu sein gegenüber den jüngeren Menschen, die ja auch jetzt massiv zu den Grünen und der FDP gegangen sind. Er sprach dann auch im Detail über Sozialpolitik, und das haben die anderen beiden im Moment also auch eigentlich bisher nicht besetzt, hat sehr konkret über die künftige geopolitische Rolle von Europa in der Welt gesprochen, auch über die Überlegung, inwieweit das auch gewisse militärische Eingriffsmöglichkeiten beinhalten muss, auch gerade im Konkurrenzverhältnis mit anderen Großmächten. Da fällt ehrlich gesagt also zumindest diese Vorstellung von Braun inhaltlich schon sehr stark ab im Vergleich.
Norbert Röttgen gilt als modern und als weltgewandt. Er hat ein Konzept vorgelegt, Sie haben es gerade gesagt, Frau Bettnarz, aber er kann nicht Bierzelt. Da sind sich alle einig. Ist das sozusagen schon ein Urteil, das gegen Norbert Röttgen als Parteiführer spricht, Frau Weidenfeld?
Nein, erstmal spricht es nicht gegen ihn, aber es spricht eben auch nicht für ihn. Ich meine, Norbert Röttgen hat sich eben immer profiliert als so der intellektuelle Mitte-Politiker der CDU, als Außenpolitiker. Und Außenpolitik ist auch klassisch jetzt kein Thema, für das sich CDU-Mitglieder brennend interessieren oder für das sich überhaupt auch Wähler brennend interessieren. Ich glaube, Norbert Röttgen ist ein Kandidat, der gezeigt hat, dass er erstens durch Niederlagen lernt und auch wieder aufsteht und wieder laufen lernt und laufen kann. Er wurde ja 2012 als Umweltminister gefeuert. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass Angela Merkel einen ihrer Minister wirklich rausgeschmissen hat, nachdem er die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen krachend verloren hatte. Da hat er sich vorher mit nicht ganz feinen Mitteln durchgesetzt als Spitzenkandidat. Er ist in der CDU nicht sehr geliebt. Das muss man, glaube ich, sagen und sehen. Wir sehen aber eben auch, das hat Frau Bettnerz gesagt, dass er bei den jungen Leuten ganz gut ankommt. Er hat als Umweltminister auch einen sehr, sehr schwarz-grünen Kurs empfohlen, gehört auch zu denen, die in der Pizza Connection eine große Rolle gespielt haben. Insofern ist er jemand, der für einen schwarz-grünen Kurs steht, vielleicht stärker als die beiden anderen und auch anders als die beiden anderen. Er ist jemand, der gezeigt hat, dass man sich eben nach einer Niederlage nicht umdrehen muss und gehen muss und die Tür zuknallen muss. Das ist das, was Friedrich Merz getan hat. Und er ist eben auch ein wirklich guter Redner. Kein Bierzeltredner, aber ein guter Redner. Und das alles spricht natürlich dafür, dass wenn man die Wahl zwischen zwei in Anführungszeichen Mitte-Politikern in der Union hat, dass man sich dann vielleicht für Herrn Röttgen lieber entscheidet als für Herrn Braun, der ja eben in der Tendenz her eher jemand ist, der sagt, ich würde durch Verfahren führen. Also ich würde eben die Basis beteiligen. Ich würde so machen wie Angela Merkel 2000. Ich würde eben Mitgliederbefragungen machen, Townhalls machen und würde dann eben hören, was die Mitglieder wollen. Das ist damals wahnsinnig gut angekommen, ist übrigens auch sehr, sehr gut angekommen, als Annegret Kramp-Karrenbauer das gemacht hat. Und das ist vielleicht auch so das merkelhafte Vorgehen, was sich da wieder zeigt. Insofern bin ich nicht ganz sicher, ob das so völlig aussichtslos ist, es so zu machen, wie Frau Bettnerz das gerade kritisiert hat, eben ohne Inhalte, aber mit Verfahrensvorschlägen zu arbeiten. Aber attraktiver ist ganz sicherlich, sich mit Norbert Röttgen auseinanderzusetzen.
Wie groß ist die Angst, Herr Röder, dass die CDU sich streiten könnte nach der Wahl eines Vorsitzenden? Dass es also nicht gelingt, einen integrierten Kurs zu fahren, ob gewollt oder ungewollt?
Ich glaube, die Gefahr nach der Wahl ist im Moment nicht ganz so groß wie die vor der Wahl. Die CDU geht jetzt zum dritten Mal mit drei Kandidaten in das Rennen. Da liegen jetzt einige Wochen, ich glaube, das sind 4 Wochen, bis die erste Abstimmung stattgefunden haben wird. Und wir haben bei den letzten beiden Malen erlebt, das sind 4 Wochen, die sehr, sehr offen sind. Ich erinnere mich, bei der ersten Runde 2018 hatte man am Anfang den Eindruck, die Frau Kramp-Karrenbauer kommt ganz schlecht vom Start weg. Dann hatte man mittendrin den Eindruck, der Merz ist erledigt, dann war er doch wieder Favorit und dann kam das Ergebnis, das wir alle kennen. Also insofern ist da sehr viel Bewegungsmöglichkeit und Musik drin und ich würde auch nicht prognostizieren, wie diese allgemeine Einschätzungs- und Diskussionslage sich in den nächsten Wochen jetzt im Einzelnen verändern wird. Die Gefahr ist natürlich die, und da ist man in Deutschland, da kommt dieses Stichwort Geschlossenheit immer dazu, das ist ja so dieses Mantra, das die Parteien immer so vor sich hertragen, dass man geschlossen sein muss und zugleich macht man aber einen innerparteilichen Wettstreit. Und wie kriegt man das hin, dass das ein fairer innerparteilicher Wettstreit ist? Da sind die Amerikaner bei den Präsidentschaftsnominierungen geübter, dass es da auch mal richtig zur Sache geht. In Deutschland kommt dann, wie gesagt, gleich immer die Geschlossenheit ins Spiel oder man tritt unter dem Tisch. Und da ist natürlich die Gefahr, dass da wiederum, wir sprachen ja vorhin von diesen drei Strömungen, die dann so gegeneinander gestellt werden, das ist die Gefahr, dass da trotz aller Bekundungen die Partei wieder zusammenzuführen, jetzt diese Risse eher noch verstärkt würden. Denn ich meine, die Kandidaten müssen natürlich auch irgendwie klar machen, was sie voneinander unterscheidet.
Natürlich. Dann hat man das Problem, wenn es ein Ergebnis gibt, dann muss ja das Verhältnis zur Schwesterpartei, zur CSU, ja auch wieder auf eine vernünftige Grundlage gestellt werden. Nach dem Mobbing von Söder gegen Laschet, sicherlich mitverantwortlich für das Ergebnis der beiden Parteien, Hälften, wenn man so will, oder der Gesamtunion, muss man ja auch klarkommen. Das heißt ja, dass Merz und Söder persönlich nicht besonders gut miteinander kommen. Kommt da schon der nächste Konflikt?
Na, natürlich wird der kommen, wobei ich mal sehr gespannt darauf bin, wie das in der CSU weitergeht. Ich meine, für die CDU ist es eine Frage der Würde, dass sie sich nie jemandem wie Markus Söder unterwerfen wird. Aber auch für die CSU stellt sich die Frage der Würde, wie lange macht man das eigentlich mit? Denn ich meine, das, was wir da in den letzten Monaten bis in die letzten Tage hinein erlebt haben, hat natürlich mit einer Union aber auch mit Grundregeln des politischen Anstands nicht viel zu tun. Und das wirft auch für die CSU Fragen auf. Ich glaube, dass Markus Söders Verhalten der CDU oder einem neuen CDU-Führer das Leben insofern sogar eher einfacher gemacht hat, weil, glaube ich, in der CDU mittlerweile sehr deutlich allenthalben verbreitet ist, dass so, wie das Söder gemacht hat, es so einfach nicht geht.
Und dazu kommt eben, dass Markus Söder erstmal eine Landtagswahl gewinnen muss 2023 und dass das Gewicht der CSU in der unionsinternen Debatte sich an dieser Wahl ausrichten wird und vermutlich nicht an den nächsten 12 Monaten und der Frage, ob Herr Merz, Herr Röttgen oder Herr Braun mit Herrn Söder kann oder umgekehrt.
Muss die Union, nicht nur die CDU, auch die CSU, zusammen wieder ein Gefühl fürs Volk bekommen? Man hat ja bei der Analyse der Bundestagswahl festgestellt, dass aber nahezu allen Kompetenzfeldern die CDU und die CSU zusammen blank waren, dass es dort Negativwerte gab, dass die Union zusammen in alle politischen Richtungen verloren hat. Das heißt, es fehlt irgendwie der direkte Draht nach 16 Jahren Dauerherrschaft. Wie kann man ein solches Gefühl fürs Volk, so möchte ich es einfach mal nennen, Frau Bettnatz, wie kann man so etwas wiedergewinnen? Und ist das nur durch harte Arbeit zu machen oder ist das auch eine Frage des Fingerspitzengefühls?
Also ich würde ein bisschen differenzieren zwischen CDU und CSU. Also man muss jetzt schon auch nochmal zumindest die Person Laschet und diesen wirklich sehr, sehr schlechten Wahlkampf, denke ich, schon miterwähnen. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis unter Söder derart desaströs gewesen wäre. Söder hat sehr früh auf das Thema Klima gesetzt. Das heißt, das ist schon jemand, der Stimmung in der Bevölkerung gut erkennt und dann auch versucht, die Themen zu besetzen. Diese programmatischen Leerstellen, die waren doch, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten eher ein Problem von Armin Laschet und da eben allen voran das Thema Sozialpolitik. Da muss ich sagen, hat sich aber in den letzten Wochen sehr viel getan. Es war noch am 3. September so, dass laut ZDF-Politbarometer für 51% der Wahlberechtigten das Thema soziale Gerechtigkeit am wichtigsten war. Noch vor dem Klimawandel 39%. Am gleichen Tag hat Laschet sein Zukunftsteam vorgestellt, ohne einen Vertreter der sozialpolitischen Flügels. Also das spricht ja für sich. Aber seither wird es von immer mehr prominenten CDU-Politikern adressiert und auch sehr konkret. Und die Kunst besteht natürlich jetzt darin, dass die CDU durchdekliniert, was heißt eigentlich christdemokratische Sozialpolitik und wie grenzt sie sich ab von sozialdemokratischer Sozialpolitik. Und damit es nicht zu abstrakt bleibt, auch darum, um nochmal Dennis Radke aufzugreifen, der sagt also beispielsweise Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, das ist keine CDU-Sozialpolitik, weil man im Grunde die Menschen ertüchtigen möchte, aber keine Vollkasko-Mentalität für diejenigen schaffen, die keine Lust haben oder dass man dem Mindestlohn, der vielleicht jetzt dann doch sehr, sehr hochgeschraubt wird, als Union eher eine stärkere Ausweitung der Tarifbindung entgegensetzt. Also alles im Grunde im Sinne der christlichen Soziallehre, Subsidiaritätsprinzip, aber ohne zu sehr ins Liberale zu rutschen, sondern durchaus die Menschen viel, viel stärker wieder im Blick zu haben, die sich nicht selbst helfen können. Und das hat die Union definitiv mit einer Überbetonung von Wirtschaftsthemen aus den Augen verloren. Die Union ist gerade auf Kreisverbandsebene in der Provinz, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, durchaus auch kleinbürgerlich geprägt. Und diese Menschen, wo es darauf ankommt, wie kommen die über die Runden, wie zum Beispiel gehen sie auch mit steigenden Energiekosten um. Also die Themen liegen eigentlich im Grunde auf der Hand. Und das muss man dann doch sehr, sehr konkret angehen. Das traue ich der Union aber durchaus auch zu. Und wenn jetzt, wie angenommen, es wird Merz und Linnemann leitet die Grundsatzkommission. Carsten Linnemann ist zum Beispiel einer derjenigen Wirtschaftsvertreter der Partei, der sehr wohl auch andere Themen im Blick hat und dem auch attestiert wird, dass er integrierend wirkt und die verschiedenen Strömungen zusammenbringt und damit auch nah am Volk in Anführungsstrichen ist.
Frau Bettnerz, ich glaube nicht, dass Sie da ganz richtig liegen. Ich glaube, dass die Blindheit der Union im Sozialen nun wirklich nicht das Problem war. Wenn man sich die letzten 16 Jahre anschaut, dann hat es in fast keiner Zeit eine solche Ausweitung des Sozialstaates gegeben wie unter Angela Merkel. Das Problem scheint mir vielmehr zu sein, dass es überhaupt keine Inhalte gab, dass es eben immer nur dieses Versprechen gab, wählt die CDU, dann werdet ihr gut regiert und dann sorgen wir für euch alle. Das hat so lange funktioniert, wie Angela Merkel Kanzlerin und Kanzlerkandidatin war. Es hat mal besser und mal schlechter funktioniert, aber es hat eben immer zum Regieren gereicht. Die Union muss sich jetzt in allen Inhalten neu definieren, nicht nur im Sozialen. Und ich würde sagen, im Sozialen noch am wenigsten. Die Union hat unter Angela Merkel die Wehrpflicht verloren. Sie hat ihre Fortschrittsgläubigkeit in Anführungszeichen verloren, als sie sich nach Fukushima zum Atomausstieg durchgerungen hat. Sie hat mit der Ehe für alle ihr konservatives Familienbild verloren. Sie hat ökonomisch sich mit Peter Altmaiers Industriepolitik wirklich weit von der sozialen Marktwirtschaft entfernt, wie sie in vielen Unionskreisen verstanden wird. Und sie hat sich sozialpolitisch nicht intellektuell formuliert, aber in der Praxis eben doch sehr wohl. Also insofern würde ich eher sagen, wenn die CDU in einem Bereich nicht blind war, dann war es das Soziale. In allen anderen Bereichen hat sie nicht geliefert. Und das gilt übrigens auch und vor allem für eine Klimapolitik, wo man hätte sagen können und auch erwarten müssen, dass eine Kanzlerin die Umweltministerin war, die die erste Weltklimakonferenz geführt hat und die zweite Kyoto maßgeblich zum Erfolg gebracht hat mit, die genau wusste und die als einzige vielleicht genau gesehen und auch verstanden hat, was da auf uns zukommt, dass sie da zu wenig getan hat und dass sie eben auch ihre Partei nicht vorbereitet hat, dass sie am Ende zuerst aus der Atomkraft ausgestiegen ist und ganz zum Schluss erst aus der Kohle. Das alles sind, glaube ich, Versäumnisse auch inhaltlicher Art, die die CDU jetzt aufarbeiten muss.
Darf ich am Schluss aber vielleicht noch mal vermitteln sagen, ich sehe dazwischen gar nicht so einen Widerspruch zwischen dem, was Frau Weidenfeld, Sie und Frau Bettnartz, Sie sagen. Ich würde nämlich auch die Frage von Herrn Heinrich etwas in Frage stellen, weil sie sagt, muss die Union wieder das Gefühl für das Volk entwickeln. Das klingt immer so sehr, wie sagen dann die Politiker immer, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist eine sehr nachfrageorientierte Politikkonzeption. Ich würde aber zugleich sagen, und das geht in Richtung sowohl dessen, was Frau Weidenfeld als auch was Frau Bettnartz sagten, ich glaube, eine kraftvolle politische Partei muss auch ihrerseits eigene Angebote machen. Sie muss die Themen durchdeklinieren und sie muss Sozialpolitik eben nicht so machen, dass ich nur gerade auf Bedarfslagen reagiere, sondern so wie Frau Bettnartz sagte, ein eigenes aus der Subsidiarität und der christlichen Soziallehre kommendes sozialpolitisches Konzept vorliegen. Und sie muss, wie Frau Weidenfeld sagt, für alle Politikthemen eigene Konzepte und Strategien entwickeln. Und da muss sie wirklich, sagen wir mal, tief in die Küche der intellektuellen Diskussion eintreten. Aber sie hat ja eine Blaupause dafür, die 70er Jahre.
Und sie hat einen Think Tank neuerdings, Herr Röderm.
Die Denkfabrik R21 ist hiermit eingeführt.
Die Andreas Röder gegründet hat.
Genau.
Sie können ja über alles reden. Ich rede darüber gar nicht. Ich rede jetzt über das, was für die Union generell, was doch Demokratie ausmacht. Demokratie wird doch nicht davon getragen, dass sie die effizienteren Entscheidungen trifft. Das können autokratische Systeme besser. Aber Demokratie lebt davon, dass sie die besseren Entscheidungen trifft. Deshalb, weil unterschiedliche Konzepte strittig, kontrovers diskutiert werden und aus dem Wettbewerb der Ideen dann, so ist ja unsere Vorstellung von Demokratie, die bessere Entscheidung hervorgeht. Aber dafür muss ich eben strittig Konzepte vorlegen können. Und das hat die Union in den 70er Jahren mal gemacht. Ich meine, als jemand wie Helmut Kohl Leute wie Kurt Biedenkopf, wie Warnfried Dettling, wie Heiner Geißler, wie Roman Herzog in die Politik geholt hat. Ich meine, da war ja was los. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, aber auch die Chance für die Union, den Raum wieder zu öffnen, Christdemokratie, genau wie das Frau Bettnartz gesagt hat, für die neuen Themen, die jetzt anstehen, fruchtbar zu machen, um eigene Konzepte und Lösungen zu finden. Und eigentlich bei allem Pessimismus, der überall so grassiert, ist das eine Chance für unsere Demokratie, dass es mal wieder lebendiger werden könnte, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist.
Interessant ist die Union auf alle Fälle. Ich habe Sie eingangs in der Eingangsrunde gefragt, wer wird wohl neuer CDU-Vorsitzender werden? Jetzt mache ich die Schlussrunde ganz kurz, wir sind am Ende dieser Sendung. Wer sollte es denn werden, um in dem Sinne dessen, was Professor Röder gerade so skizziert hat, die CDU wieder auf Vordermann zu bringen und sie wieder als Volkspartei wieder aufzurichten? Fangen wir mit Ihnen an, Frau Weidenfeld. Welcher der drei Kandidaten ist am ehesten dazu in der Lage?
Ich weiß es nicht.
Frau Bettnartz?
Ich würde mich tatsächlich dieser Einschätzung anschließen. Ich habe eine gewisse Präferenz für Herrn Röttgen, auch aufgrund dieser überzeugenden inhaltlichen Vorstellung. Aber ob er wirklich derjenige ist, der in die Partei hinein auch integrierend wirken kann, da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Herr Röder?
Also wenn ich mir die Diskussion jetzt angehört habe und mir eine Meinung allein aufgrund der Diskussion jetzt heute gebildet habe, dann sehe ich auf der einen Seite das, was Frau Bettnartz gerade sagt. Und im selben Moment würde ich sagen, es ist ja kein Geheimnis, ich habe mich auch bei den letzten Malen für Friedrich Merz ausgesprochen. Und das heißt, die Union inhaltlich und strategisch aufzustellen, sie dann auch in der Breite wieder zusammenzuführen. Friedrich Merz dokumentiert, dass er das gelernt hat und sie dann nach außen kraftvoll zu vertreten. Aber unter den gegebenen Umständen würde ich sagen, am ehesten ist es meiner Meinung nach tatsächlich Friedrich Merz, so wie er jetzt auftritt.
Sie hörten das SWR2-Forum Konservative auf dem Basistrip. Wer soll die CDU führen? Es diskutierten die Hamburger Publizistin Dr. Liane Bettnartz, der Mainzer Historiker Professor Dr. Andreas Röder und die Berliner Publizistin Dr. Ursula Weidenfeld. Mein Name ist Klaus Heinrich.